Erinnern Sie sich noch?
Hätte hier in Stuttgart in Baden-Württemberg einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.
Unverkennbar. Angela Merkel war das 2008 auf einem CDU-Parteitag, ziemlich zu Anfang einer noch langen, für sie glücklichen Kanzlerschaft. Eine Reform der Schuldenbremse und auch diverse Sonderschulden, fälschlich Vermögen genannt, beurteilt sie inzwischen aber positiv, so hat sie jüngst zu Protokoll gegeben. Was gilt denn nun aber? Die Steuermittel lieber beisammenhalten, nach dem Vorbild der schwäbischen Hausfrau, nur ausgeben, was an Steuern eingenommen wird? Oder Milliarden und Abermilliarden neue Schulden aufnehmen für Militär und Infrastruktur? Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au über staatliche Schulden und privates Sparen, über Investieren im Ausland und Geld für die eigene Infrastruktur und wie das alles miteinander zusammenhängt.
Tick, 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 Zeit ist Geld. Die Gesamtsumme der Staatsverschuldung steigt so schnell, dass selbst der Präsident des Bundes der Steuerzahler nicht hinterherkommt.
Nein, das kann ich nicht bis auf die letzte Ziffer aufsprechen. So schnell kann ich nicht sprechen. Das können nur die Vorleser der Apothekenwerbung. Tatsächlich sind es über 2,5 Billionen Euro.
Aus Sicht von Rainer Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, sind Schulden
gekaufte Zeit. Tatsächlich verschieben wir viele Lasten in die Zukunft. Man kann das ja auch anders sagen. All das, was wir jetzt mit Schulden finanzieren, organisieren wir nicht über Steuererhöhungen.
Tick, 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 Zeit ist Geld. Ich drehe am Zeiger, tick, tick, bis mir die Zeit gefällt.
So gesehen sind die Schulden von heute die Steuern von morgen, mahnt der Bund der Steuerzahler. Der Verein hat als selbsternannter Anwalt der Steuerzahler die Schulden und Ausgaben des Staates im Blick. Fragt man den Präsidenten des Steuerzahlerbundes, so gibt es weder gute noch schlechte Schulden.
Sondern das Maß und die Höhe ist ausschlaggebend. Und selbst, sagen wir mal, wenn wir es zulassen, dass wir gute Schulden haben, können die schnell umschlagen in problematische Schulden, weil sie natürlich auch Zinsen und Zinseszins erfordern. Es gibt keine schlechten Schulden, es gibt keine guten Schulden, es gibt nur zu viel Verschuldung.
Wenn man so will, lebt Deutschland über seine Verhältnisse. Und das schon seit Jahrzehnten, wie man an der rasant steigenden Staatsverschuldung sehen kann.
Das Problem in der ganzen Sache ist aber, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes eben nicht so ist wie die berühmte schwäbische Hausfrau.
Sagt Volkswirt, Podcaster und Sachbuchautor Daniel Stelter.
Wir machen es mal ganz simpel. Wir haben drei Sektoren in der Wirtschaft. Wir haben den Staat, wir haben die privaten Haushalte und wir haben die Unternehmen. Und wenn wir es ganz simpel machen, die Summe von Ersparnis und Verschuldung von diesen dreien ist immer null, wenn es nur die drei gibt. Also das heißt, wenn die privaten Haushalte sparen, müssen die Unternehmen und der Staat Schulden machen. Das ist ein Prinzip, was sich ausgleicht.
Nun leben wir nicht in einem geschlossenen Modell, sondern in einer Welt, in der die einzelnen Volkswirtschaften miteinander vernetzt und voneinander abhängig sind. Durch Handel, Kreditvergabe, Importe und Exporte.
Dann kann man zum Beispiel die Situation haben, wo die privaten Haushalte sparen, der Staat spart, was er getan hat vor Corona, und die Unternehmen auch sparen, was sie eigentlich nicht tun sollten, dann sparen alle drei. Das geht eigentlich gar nicht auf. Normalerweise würde dann die Wirtschaft in eine Krise stürzen, weil es an Nachfrage fehlt. Das ist nur dann möglich, wenn wir mehr Waren und Dienstleistungen exportieren als importieren.
Wenn im Inland mehr gespart wird als investiert, dann weist das Inland einen sogenannten Leistungsbilanzüberschuss auf. Mit dem Vorgehen war Deutschland jahrzehntelang erfolgreich als sogenannter Exportweltmeister. Dabei hat dieses Erfolgsmodell Schwächen, bemerkt die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba, Gertrud Traut.
Wir Deutsche sind ja sehr, sehr stolz auf unseren Exportüberschuss. Und wir werden auch immer wieder von der EU dafür gerügt, dass wir so viele Exportüberschüsse machen. Eigentlich sollte man uns nicht rügen, man sollte uns bedauern. Man sollte uns bedauern, dass wir für den Rest der Welt arbeiten, dass wir dafür einen Zettel bekommen, auf dem zum Beispiel draufsteht, ich bin ein US-amerikanischer Dollar, ich bin ein Wert und du kriegst von mir auch noch eine Rendite. Und mit diesem Versprechen fühlen wir uns souverän. Und wenn es dann Ausfälle gibt, also wie wir das auch in der Finanzkrise gesehen haben, dann werden volkswirtschaftlich gesehen dann die Schulden nicht beglichen und dann haben wir einfach Pech gehabt.
Sollte sich Deutschland also höher verschulden, um mehr zu investieren? Da gehen die Meinungen auseinander, je nach zugrunde liegender Denkschule. So plädieren neoliberale Ökonomen für Einsparungen und warnen vor ausufernder Staatsverschuldung, während die sogenannten Keynesianer staatliche Investitionen in Krisenzeiten befürworten, auch auf Pump. Denn so könne die kriselnde Wirtschaft angekurbelt werden. Podcaster und Volkswirt Daniel Stelter zählt eher zu den Verfechtern geringerer Staatsausgaben. Doch anders als die schwäbische Hausfrau sieht er Schulden per se nicht als etwas Schlechtes an.
Allgemein gesehen kann man sagen, Schulden, die einem produktiven Zweck dienen, sind überwiegend gut. Also wer jemand investiert, neue Fabrik, Maschinenanlagen, Forschung und Entwicklung und dann versucht später quasi durch die neuen Produkte entsprechendes Geld zu verdienen und damit die Schulden zu tilgen, das ist gut.
Mit Blick auf den Staat heißt das, Investitionen in die Zukunft des Landes sind eher gute Schulden, wenn der Staat damit etwa Brücken repariert, neue Wohnungen baut oder Glasfaserkabel für ein schnelleres Internet legt. Als schlechte Schulden gelten unter Volkswirten sogenannte Konsumschulden, also Schulden, mit denen laufende Kosten finanziert werden. So wären beispielsweise Renten, Löhne oder Sozialausgaben auf Pump kein tragfähiges Konzept. Sollte der Staat in Zeiten wie diesen mehr Schulden machen? Die Meinung unter den zufällig befragten Passanten geht auseinander.
Ja, der Staat sollte mit dem haushalten, was er hat und möglichst keine Schulden machen. Die müssen ja früher oder später auch bezahlt werden.
Ich kann nicht mehr ausgeben, als ich habe. Das heißt, sicherlich gibt es Sondersituationen, wie als Privatmann auch, dass ich mir Autourlaub machen kann. Aber es muss halt alles im Rahmen bleiben.
Ich bin da zwiegespalten. Einerseits möchte man natürlich die Verschuldung niedrig halten, aber andererseits die Sachen, in die investiert wird, sind teilweise eben auch notwendig. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Aber ich finde, das ist eher so neutral.
Volkswirtschaftlich betrachtet gibt es einen Zusammenhang zwischen staatlicher Verschuldung und privaten Vermögen. Vereinfacht kann man sagen, das finanzielle Vermögen der einen sind die Schulden der anderen. Wenn ein Staat sich verschuldet, leiht er sich Geld am Kapitalmarkt, wo das Vermögen, die Ersparnisse der Privathaushalte angelegt werden. Dazu begeben Staaten sogenannte Anleihen. Das sind Schuldverschreibungen mit einer festen Laufzeit.
Letztendlich ist eine Anleihe spiegelbildlich das Gegenbild von einem Kredit. Wenn Sie heute einen Kredit aufnehmen, weil Sie sich eine Wohnung gekauft haben oder weil Sie sich ein Auto gekauft haben, dann zahlen Sie einen regelmäßigen Zins und am Ende der Laufzeit zahlen Sie das Geld zurück. Wenn Sie heute eine Anleihe kaufen, machen Sie genau das Gegenteil. Sie erhalten einen regelmäßigen Zins und bei Endfälligkeit der Anleihe erhalten Sie das Geld zurück. Das heißt, der Gläubiger, der eine Anleihe hält, ist immer der Gegenpart des Schuldners oder der Schuldnerin, die Geld aufgenommen hat.
Sagt Rentenfondsmanager Christian Kopf vom Vermögensverwalter der Volks- und Raiffeisenbanken Union Investment. Sein Job ist es, einfach gesagt, mit Schulden Geld zu vermehren, indem er die ihm anvertrauten Kundengelder in Anleihen investiert, also Staatsschulden kauft. Wegen der garantierten Verzinsung und der vorher festgelegten Laufzeit gelten Staatsanleihen als relativ sichere Anlageklasse. Je vertrauenswürdiger ein Staat als Schuldner angesehen wird, desto niedriger ist der Zins, zu dem er sich Geld leihen kann. Der deutsche Staat gilt als extrem zuverlässiger Schuldner. Die privaten Haushalte haben im Jahr 2023 im Schnitt gut 10% ihres Einkommens zurückgelegt und gehören damit im internationalen Vergleich einmal mehr zu den Sparweltmeistern. Aber sie legen ihr Geld schlecht an, so die Einschätzung von Experten. Noch immer parken sie einen Großteil des Ersparten auf dem Sparbuch oder dem Girokonto.
Dieses schlechte Sparen ist ein riesiges Problem von Deutschland,
sagt Christian Kopf, Leiter des Rentenfondsmanagements bei der Union Investment.
Also wenn Sie das mal vergleichen mit Großbritannien oder mit den Niederlanden, da haben wir in beiden Fällen einen Privatsektor, der sehr stark eben in Aktien investiert und der sehr stark auch global investiert. Und die Renditen, die die Haushalte in Norwegen, in den Niederlanden oder in England generieren, die sind viel, viel höher als die Rendite, die deutsche Haushalte verdienen. Also deutsche Haushalte sparen wirklich leider komplett falsch.
Was heißt eigentlich sparen? Es bedeutet nicht, das Geld irgendwo bei der Bank auf dem Girokonto liegen zu lassen. Geld muss investiert werden, damit es sich vermehren kann. Das geschieht etwa durch die Vergabe von Krediten, die den Gläubigern Zinsen einbringen. Wenn die heimische Kreditnachfrage schwach ist, fließt das Geld ins Ausland und ermöglicht dort Investitionen, sagt Helaba-Volkswirtin Gertrud Traut.
Wir investieren zu wenig im Inland und insbesondere der Staat, der könnte ja entscheiden, wie er sein Geld ausgibt, entweder konsumtiv oder investiv. Und seit Jahrzehnten steigen bei uns die Konsumausgaben, das sind größtenteils Löhne und Gehälter und Sozialleistungen, aber die Investitionen werden wirklich kategorisch vernachlässigt.
In Deutschland ist die Ampelregierung Ende 2024 an der Frage der Neuverschuldung zerbrochen. Wegen seiner im Vergleich soliden Haushaltslage könnte und sollte Deutschland sich höher verschulden, meint Volkswirt und Podcaster Daniel Stelter.
Wir müssen dringend mehr ins Land investieren und das können wir mit laufenden Steuereinnahmen nicht stemmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stellen wir sicher, dass wenn wir jetzt wirklich die Schuldentür öffnen, dass das Geld wirklich produktiv verwendet wird und nicht für Konsumzwecke oder andere politische Projekte, die eigentlich nicht den Nutzen bringen.
Aktuell steht ein gigantisches Finanzierungspaket von 1,5 Billionen Euro im Raum. Die Summe soll nach Vorstellung von Union und SPD in den kommenden 10 Jahren in Infrastruktur und Verteidigung des Landes fließen. Alles auf Pump. Steigende Schulden führen zu steigenden Zinsen, die im laufenden Haushalt zurückgezahlt werden müssen, gibt der Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel zu bedenken.
Wir haben 2021 auf Bundesebene gerade mal in Anführungszeichen 4 Milliarden Euro für die Zinsen ausgeben müssen, weil wir eine Niedrigzinsphase hatten. Und mittlerweile müssen wir fast 40 Milliarden Euro an Zinsen ausgeben. Und das macht eben nochmal deutlich, dass die Zinsen schon einen erheblichen Teil von unseren finanziellen Spielräumen, die wir jetzt hier und heute haben, auffressen.
Wie hoch kann sich ein Staat verschulden, bevor es kritisch wird? Rentenmarktexperte Christian Kopf erinnert sich an einzelne Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, in denen Staaten die Zinslast ihrer Schulden nicht mehr tragen konnten und zahlungsunfähig wurden. Beispiele sind Island, Jamaika und Griechenland.
Die Leute, die zahlen gerne Steuern, damit es eben eine Polizei gibt, damit es Schulen gibt, Straßen und so weiter. Sie zahlen ungerne Steuern und damit eben Zinsen zu zahlen auf Verbindlichkeiten, die die Vergangenheit angehäuft hat. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, der Wert, ab dem es kritisch wird, das ist 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn die Zinszahlungen 5% des Bruttoinlandsproduktes überschreiten, dann droht in der Regel der Zahlungsausfall. Das ist so eine Daumenregel.
Wenn aber höhere Schulden zu mehr Wachstum führen, weil investiert und konsumiert wird und die Produktion steigt, dann werden die Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt automatisch kleiner. Sprich, die Schuldenquote sinkt. Daher ist die Relation zwischen Schulden und der Wirtschaftskraft eines Landes viel aussagekräftiger als die absolute Zahl der Staatsverschuldung.
Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich Schulden zu entledigen. Das erste ist ziemlich einfach, das ist die schmerzfreie Variante. Mehr Wachstum als Schuldenwachstum. Und dann ist man auch in der Lage, die Schulden recht gut zurückzuzahlen, weil gemessen an dem Leistungsvermögen, was man hat, tut es nicht weh.
So Helaba, Chefvolkswirtin Gertrud Traut. Allerdings können die steigenden Staatsausgaben auch erneut die Inflation anheizen. Etwa wenn, wie nun geplant, die Ausgaben für Rüstung massiv steigen werden. Die daraus resultierende staatliche Nachfrage trifft dann auf eine Volkswirtschaft, die schon jetzt mit Fachkräftemangel und einer alternden Gesellschaft zu kämpfen hat.
Also wenn ein zusätzlicher Nachfrager kommt, das ist diese keynesianische Denke, wir haben einen Nachfrager, dann steigen die Zinsen tendenziell und dann steigen die Zinsen natürlich nicht nur für den Staat, sondern auch für den Privaten. Und dann ist die Theorie, dass die Privaten, weil die Zinsen höher werden, weniger investieren oder auch weniger konsumieren.
Wo ist mein Geld?
Solange es Käufer von Staatsanleihen gibt, kann ein Land sich faktisch verschulden. Und dabei gibt es mindestens einen entscheidenden Unterschied zur berühmten schwäbischen Hausfrau, Rainer Holznagel vom Steuerzahlerbund.
Wenn wir den Staat mit dem normalen Bürger vergleichen oder mit einem normalen Unternehmen, dann hinkt das immer insoweit, dass natürlich alle die Schulden bedienen in Form von Zinszahlungen, aber der Staat in der Vergangenheit in Wahrheit nicht wirklich seine Schulden komplett zurückgezahlt hat.
Wo ist mein Geld, 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 Geld?
Ein Staat hat in der Theorie eine unendliche Lebensdauer und kann immer wieder umschulden, das heißt alte Schulden mit neuen Schulden begleichen. Anders als die schwäbische Hausfrau hinterlassen die Staaten den nachfolgenden Generationen aber nicht nur die Schulden, sondern auch die Investitionen, die das Land voranbringen können. Oder eben eine kaputte Infrastruktur. Volkswirtschaftlich betrachtet sind Schulden weder moralisch gut noch schlecht. Sie müssen im Verhältnis zur Wirtschaftskraft eines Landes gesehen werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.